Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer von Radio Frei.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Es war einmal ein armer Köhler. So beginnen Märchen und Sagen. Über 100.000 Menschen in Deutschland tragen den Namen Köhler. Was war das für ein Beruf? Warum war er notwendig? Und wer übte ihn aus? Diese Fragen beantwortet mir jemand, der sich ausgiebig mit dem Beruf der Köhler beschäftigt hat, und zwar Julia Möhring, hier von der Fachhochschule Erfurt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Julia hat eine Bachelorarbeit geschrieben zu diesem Thema Waldköhlerei in Thüringen. Julia, was war das Thema ganz genau?
Das Thema meiner Arbeit war Wald- und Wirtschaftsgeschichte im Raum Gelberg. Am Beispiel des Forstortes Brand, das ist ein Gebiet unmittelbar neben der Ortschaft Gelberg und umfasst ungefähr 130 Hektar.
Und da gab es also zu untersuchen, was an Waldwirtschaft noch sichtbar ist, ja?
Richtig, also vor allem Köhlerei lässt sich noch sehr gut nachweisen, auch nach mehreren Jahrhunderten. Und das habe ich eben versucht.
Was sieht man denn da noch nach mehreren Jahrhunderten?
Da sieht man die Meilerplatten.
Julia, Meilerplatten, was ist das? Was muss man sich da vorstellen?
Das sind die Relikte der damaligen Meiler. Die Meiler wurden aufgeschichtet aus Holzscheiten und dafür musste ein ebener Untergrund geschaffen werden. Und den sieht man meistens auch noch, besonders in Hanglagen. Außerdem findet man immer noch Kohlestückchen in der Erde oder auch über dem Mineralboden.
Also die Köhlerei hat also auch nach Jahrhunderten noch ihre Spuren hinterlassen, die man also mit aufmerksamem Blick natürlich finden kann. Wie viele Köhlereien hast du oder Meilerstätten hast du so in etwa gefunden und untersucht?
In meinem Gebiet habe ich ungefähr 100 Stück gefunden. Es ist aber davon auszugehen, dass es noch viel mehr gab. Es gab nicht nur die stehenden Meiler, die aufgeschichtet sind, so wie man sich das eben vorstellt, sondern auch Grubenmeiler, die im Boden waren. Und die sind heute dann sehr schwer nachweisbar und also schwer sichtbar und eben auch zufolge schwer zu finden.
In welchen Jahrhunderten war denn die Köhlerei so ein wichtiger Wirtschaftsbetrieb?
Die Köhlerei an sich gibt's schon seit dem Römischen Reich. Da wurde erstmals darüber berichtet. Aber im Thüringer Wald selbst kamen die Menschen ungefähr im 14. Jahrhundert in das Gebirge, wegen Bodenschätzen vor allem und damit auch die Köhlerei, weil zur Verhüttung der Erze hohe Temperaturen gebraucht wurden und das war eben durch Holzkohle damals nur möglich.
Welche anderen Bedarfe gab es denn noch für die Holzkohle?
Vor allem die Glashütten, die kamen dann später, nachdem klar wurde, dass mit den Bodenschätzen nicht viel zu verdienen ist. Der Wald wurde zwar trotzdem zerstört, aber die Bergwerke brachten nie die Ergebnisse, die sich die Betreiber vorstellten. Und deswegen wurden dann irgendwann Dorfglashütten errichtet, zum Beispiel in Gelberg, das, was ich untersucht habe, im 16. Jahrhundert ungefähr.
Mhm. Diese Wirtschaftszweige, also Glashütten, aber auch die Erzverarbeitung, brauchten also enorme Mengen an Holzkohle, um für ihre Verhüttung bzw. Produktion die entsprechenden Temperaturen zu erreichen. Julia, wann haben denn die Menschen gemerkt, dass es also mit dem Holz irgendwann zu Ende geht?
Also zuerst haben die das gar nicht gemerkt. Die haben in den Bergen ja nicht gewohnt. Die haben im Vorland des Mittelgebirges gewohnt und haben dort die Wälder genutzt und es war auch viel Wald vorhanden, bis dann irgendwann das Holz doch zur Neige ging im Vorland und die Bodenschätze waren so das Erste, was die Menschen in die Berge gelockt hat. Aber es ging dann ziemlich schnell, nachdem dann auch Glashütten erbaut wurden, dass die Wälder einfach sich dem Ende geneigt haben. Und es war, glaube ich, erstmal unerwartet, weil es immer auch geschrieben wurde oft, dass die Wälder unerschöpflich sind. Und
man konnte sie ja nicht von oben aus beobachten. Man hat ja immer nur den Blick des Menschen gehabt und konnte da bei manchen Wäldern wahrscheinlich nie ein Ende sehen.
Ja, richtig. Es haben ja auch sehr wenige Menschen in den Bergen gewohnt.
Soweit erstmal einige Informationen zur Waldköhlerei hier im Thüringer Wald. Und wir machen weiter mit Musik. Und da passt sicherlich der Titel Devil von den Stereophonics dazu. Radio Frei Stadtgespräch.
Also die Kenntnisse über die Kohleherstellung aus Holz sind also tatsächlich schon aus dem Römischen Reich übermittelt worden.
Schon sehr alt, ja. Deswegen ist es schwer zu sagen, wo das angefangen hat, wie das angefangen hat.
Also wahrscheinlich in allen Waldgebieten, im Schwarzwald, im Thüringer Wald, aber auch im Harz und in den bayerischen Wäldern vermutlich hat es überall diese Köhler gegeben.
Ja.
Was kennzeichnet nun diesen Beruf des Köhlers? Ich habe ja am Anfang gesagt, oder wir kennen ihn aus vielen Märchen, und da heißt es immer, es war einmal ein armer Köhler, oder im kalten Herz der Kohlemunke Peter, der also endlich aus seinem armen Dasein herausholen will oder herauskommen will. Was waren das für Menschen?
Das waren vor allem sehr einsame Menschen, Menschen, die auch von der Gesellschaft ein bisschen verstoßen waren. Meistens schwarz im Gesicht. Das waren auch, war auch die einzige Berufsgruppe, die sich nicht waschen musste, wenn der König zu Besuch kam. Und die hatten auch, sahen vielleicht merkwürdig aus durch Brandnarben oder Verletzungen. Die haben selten im Dorf gelebt, sondern mussten ja immer bei ihren Meilern bleiben, um die Temperatur zu regulieren und einfach aufzupassen. Oft ist der Wald auch abgebrannt drumherum, weil sie nicht gut aufgepasst haben. Das sollte eben nicht passieren. Sie hatten aber auch Gehilfen, meistens 2 bis 3 Gesellen und einen Haijungen, das war der Lehrling. Die haben dann im Wald bei ihren Meilern in einer
Köhlerhütte.
In einer Köhlerhütte, das hatte den Namen Kote. Ja, haben die gelebt. Und sind dann, wenn die Holzvorräte in der Gegend erschöpft waren, eben weitergezogen.
Also auf keinen Fall ein romantischer Beruf.
Nein.
Wenn man also ständig auf der Lauer liegen muss, dass der Meiler sich nicht selbst entzündet oder durch entsprechenden Wind angefacht wird.
Ja, richtig.
Also die haben also in ständiger Angst gelebt.
Angst würde ich jetzt nicht sagen. Angst, ja, sie mussten halt aufpassen, dass ihr Werk nicht...
Ja. Daher kamen sie also auch in einen mitunter zweifelhaften Ruf, ne?
Ja, ich habe auch gelesen, dass durch die Kohlenmonoxiddämpfe, die sie ja ständig eingeatmet haben, die auch teilweise hatten ja auch psychische Auswirkungen auf die Dauer. Und das machte sie dann ja natürlich noch merkwürdiger für die anderen Menschen.
Und es war ein schmutziges Geschäft. Ich habe also in einem Artikel gefunden, dass auch der Name Rußwurm auf diese Köhler zurückgeht oder war ein verbreiteter Neckname für die Köhler. Und natürlich war der Ertrag dessen, was sie verkaufen konnten, gering. Wie kam es denn dazu, Julia, dass die Köhler im Wald Holzmeiler anlegen konnten? Wer hat ihnen das erlaubt? Mussten sie Wald kaufen oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Herzöge oder die Besitzer des Waldes, die haben da Rechte vergeben oder Lizenzen oder ähnliches. Also die durften dann eine gewisse Menge Holz einschlagen und verwenden und dafür dann eine bestimmte Steuer zahlen. Oder sowas.
Und war das diese Köhlerei eine Saisonarbeit oder war die das ganze Jahr über möglich?
Ich habe gelesen, dass es von März bis November oder von Mai bis November ging das ungefähr. Also im Winter anscheinend nicht. Aber es könnte ja sein, dass die auch trotzdem gearbeitet haben, wenn sie einfach kein Geld oder nichts zu essen hatten. Dann mussten sie ja...
Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn die Wälder tief verschneit waren,
ja,
war es natürlich auch schwierig, an Holz heranzukommen.
Ja.
Gab es da irgendwelche Verbindungen auch zur Flößerei?
Also Verbindungen eigentlich nicht, eher im Gegenteil. Nämlich da, wo Flößerei möglich war, durfte nicht geköhlert werden in der Regel, weil das Holz, was abtransportiert werden konnte, hat ja natürlich mehr Geld gebracht als Holzkohle.
Welche Hölzer dort verarbeitet wurden und wie das geschah und welche Folgen diese Köhlerei für den Thüringer Wald hatte, das erfahren Sie hier nach der nächsten Musik.
Radio Frei Stadtgespräch.
Julia Möhring hat eine Bachelorarbeit geschrieben, unter anderem zur Waldköhlerei hier im Thüringer Wald. Und ich möchte natürlich jetzt wissen, Julia, welche Holzarten sind hier in Thüringen zu Kohle verarbeitet worden? Welche eigneten sich besonders?
Also eigentlich hat sich Buche besonders gut geeignet oder eben Laubholz, hartes Laubholz, weil es eine höhere Dichte hat als Nadelholz und damit einen höheren Heizwert. Aber nachdem die Wälder immer weiter verhauen waren und immer lichter wurden, wurden natürlich alle jedes Holz genommen, was irgendwie zu finden war. Auch vor allem Fichte, die viel vorkam, oder auch Weißtanne.
Hat man denn oder haben die Köhler irgendwie den Einfluss, ihren Einfluss ausgeübt, dass auch wieder Wälder angepflanzt wurden?
Die Köhler haben zusammen mit anderen Waldnutzungsformen dazu beigetragen, dass die Wälder nach und nach verschwanden im Thüringer Wald, und irgendwann wurde darauf reagiert. Und es wurden Verordnungen herausgegeben, dass nur so und so viel oder bestimmtes Holz genutzt werden durfte. Und es wurde auch wieder künstlich Wald angesät. Erst gesät, dann gepflanzt. Und damit wuchsen die Wälder dann wieder. Die Köhler hatten also auf die Baumarten, die später kamen, eigentlich weniger Einfluss. Es wurde dann bevorzugt die Fichte eingebracht, weil die eben schnell wächst und nicht sehr anspruchsvoll ist an ihren Standort.
Wann ging denn so der Beruf des Köhlers so, ich will mal sagen, den Bach runter? Oder wann hörte das auf mit diesem Bedarf an Holzkohle?
Also nachdem die Bergwerke immer weiter zurückgingen, dann kamen die Glashütten, dann ging es wieder ein bisschen aufwärts, und später, nachdem der Wald immer weiter zurückging, versuchte man eben auch auf alternative Methoden der Befeuerung umzusteigen, also zum Beispiel Torf oder Steinkohle. Es hat erst nicht so richtig geklappt, und die Glasmeister haben sich auch ein bisschen gewehrt, weil das mit der Holzkohle immer am einfachsten war. Aber letztendlich, nachdem auch die Eisenbahn dann kam, konnte dann Steinkohle, höherwertige Steinkohle, auch rantransportiert werden, auch in die Wälder.
Also das war eines der großen Probleme, der Transport der Brennmaterialien. Und da waren die Köhler, die Meiler, also meist in der Nähe auch der Glashütten oder der Erzhütten,
ja, richtig,
sodass also da kurze Wege entstanden.
Also möglichst kurze Wege. Zum Beispiel in Gelberg war es so, die Glashütte kam Mitte des 17. Jahrhunderts, und nicht mal 100 Jahre später war schon das Holz knapp, und die mussten immer in weitere Ferne gehen, um überhaupt an Brennmaterial zu kommen.
Und das verteuerte natürlich alles enorm und hatte dann also auch Grenzen.
Ja.
Jetzt die Frage ketzerisch, wie viele Köhler gibt es denn heute noch?
Tja, keine, so richtig, keine. Ja?
Also Holzkohle wird heute nur noch industriell hergestellt, ja, in den Stahlmalern oder so?
Ja, so wie es heute ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. So wie das eben damals war, diese ursprüngliche Methode, das wird vielleicht heute nochmal einfach...
Bei Köhlerfesten.
Ja, richtig, genau.
Da, wo also.
Einfach, um das nochmal zu sehen, aber nicht, um da wirklich Holzkohle ernsthaft zu produzieren.
Obwohl der Bedarf an Holzkohle ja heute durch diese Grillaktionen, die jährlich stattfinden mit Angrillen am 1. Januar und Abgrillen am 31.12., den Holzkohlebedarf natürlich auch wieder enorm angesteigert haben. Ne?
Ja, das stimmt. Aber. Ja,
der Bedarf wird also heute industriell gedeckt, und diese Kohlenmeilerei, ich kenne sie nur hier aus dem Thüringer Wald und bei Seebach hier, Rula in der Nähe, da gibt es also oder gab es jedes Jahr ein Köhlerfest, wo also da nochmal ein Meiler aufgeschichtet wurde oder eine eine Köhlerhütte errichtet wurde. Ein wichtiges Element, Julia, müssen wir vielleicht noch nennen. Da die Köhler weit im Wald verstreut waren und relativ einzeln waren, mussten die aber trotzdem ab und zu mal Kontakt zu anderen aufnehmen, entweder um Hilfe zu holen, wenn der Meiler brannte, oder auch wenn sie selbst in Not kamen. Wie haben die das gemacht?
Die hatten so ein Instrument, die Hillebille. Das war einfach so ein Holzbrett, wo die draufgeschlagen haben und haben eben damit kommuniziert.
Also da gab es bestimmte Zeichenabfolgen oder Klopfschläge oder Rhythmen und da wusste also der Nachbar hier, der braucht Hilfe oder bei dem brennt gerade der Meiler.
Genau.
Diese Hillebille gibt es wahrscheinlich noch in einzelnen Teilen in Wäldern zu sehen als Musterstück oder vielleicht auch hier in Museen kann man solche Dinger noch erleben.
Ja, im Museum bestimmt.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Liesel, Liesel, Köhler, Liesel, du bist so jung, du bist so schön. Liesel, Liesel, Köhler, Liesel, lass uns spazieren gehen.
So romantisch wie Waltraud Schulz und Herbert Roth das Köhlerliesel besingen, war der Beruf des Köhlers nicht. Hans-Markus Thomsen schrieb in einem Artikel der Zeitung Die Welt, Köhler, die Arbeiter im Wald galten als gutgläubige Sonderlinge. Und er schreibt dazu, es war ein einsames Geschäft, denn der Köhler errichtete seine Meiler dort, wo das Holz war, also mitten im Wald. Er musste dort wohnen und dabei bleiben, denn sonst erlosch der Meiler oder das Holz verbrannte zu Asche. Es war auch ein schmutziges Geschäft. Rußwurm war ein verbreiteter Neckname für den Köhler. Und der Ertrag der mühseligen Arbeit war gering. Dass er ein wichtiges Gut und Platz für neue Siedlungen schuf, erkannten erst spätere Generationen. Der Köhler rangierte in der gesellschaftlichen Ordnung ganz unten und er galt als finsterer Geselle. Nicht nur, weil er von Ruß geschwärzt war, sondern weil viele von ihnen durch die einsame Arbeit zu Sonderlingen wurden. Es war einmal ein armer Köhler, so beginnen Märchen, die dann so enden, wie nur Märchen enden, nämlich mit seiner Erlösung zu Reichtum und Glück. Aber meist musste er sich abfinden mit seinem Elend und richtete sich darin ein. So wurde der Köhler zum Inbegriff des einfältig Gläubigen und der Köhlerglaube sprichwörtlich. Ursprünglich bedeutet dies kindliche Frömmigkeit im Gegensatz zu geistlicher Überheblichkeit. Später wurde der Köhlerglaube aber zum abschätzigen Synonym für Leichtgläubigkeit. Köhlergläubig war einer, den man verkohlen kann. Mit der Aufklärung sollte dem Köhlerglauben dann endgültig das letzte Stündlein schlagen, wie die Aufklärer hofften. Heinrich Heine jedenfalls reimte, »Der alte Köhlerglaube entschwand, es glauben die Köhlerkinder, Eier pro Peier, nicht mehr an Gott und an den König noch minder.«
Nach dem nächsten Musiktitel von Alex Turner, Stuck on the Puzzle, setze ich das Gespräch mit Julia Möhring fort, die über die Waldköhlerei im Thüringer Wald geforscht hat.
Radio Frei Stadtgespräch.
Julia, wenn man heute durch den Thüringer Wald oder andere Waldgebiete geht, kann man da mit geübtem Auge noch alte Meilerstätten entdecken? Wonach müsste man genau Ausschau halten?
Also es ist einfacher, am Hang zu schauen danach. Der Hang ist durch die ebene Fläche, die immer noch zu sehen ist meistens, deutlich unterbrochen. Es ist eine runde Fläche oder oval. Und entweder tritt die Kohle direkt zutage oder man gräbt ein bisschen. Dann findet man die gleich in der ersten Bodenschicht. Und dann kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass man eine Meilerplatte gefunden hat.
Gibt es, wie ist denn die Quellenlage bei dieser Arbeit? Gibt es da noch historische Quellen, die belegen, dass da und da jener und dieser Köhler einen Meiler errichtet hat?
Es gibt Quellen, die über den Waldzustand berichten. aber jetzt nicht von bestimmten Köhlern, Köhler Heinz oder so, wurde jetzt nicht direkt geschrieben, vielleicht in Archiven und alten Schriften, aber so tief habe ich dann doch nicht geforscht. Aber es wird eben oft berichtet, zum Beispiel von verkohlten Wäldern, wo dann einfach offensichtlich ist, dass die Köhler dort am Werk waren und ordentlich was angerichtet haben.
Ja, mitunter wahrscheinlich auch 2-3 Meiler im Betrieb hatten. Das ist, ja. Davon ist ja auszugehen,
es
oder?
Es wurde geschrieben, dass die ungefähr, wenn jetzt der Köhlermeister mit seinen 3 Gesellen und seinem Haijungen unterwegs waren, dass die bis zu 6 Meiler auch am Laufen hatten.
Und wenn die natürlich durch Wittereinfluss oder Sturm anfangen zu brennen, dann ist natürlich auch mit 3 Mann nicht viel zu holen oder zu retten. Ne? Wasser gab es ja wahrscheinlich auch nicht so viel, dann musste man es halt brennen lassen.
Ja, richtig. Also es konnte nicht immer nur in Wassernähe geköhlert werden, war einfach nicht möglich.
Hat deine Arbeit irgendwo auch so mal herausrechnen können oder hast du herausrechnen können, wie viele Fläche an Wald dort im Thüringer Wald der Köhlerei zum Opfer gefallen ist?
Jetzt nicht unbedingt in Zahlen. Auf jeden Fall war es eine sehr große Fläche. Die Wälder sahen damals ganz anders aus als heute. Man kann sich das so vorstellen wie nach dem Kyrill, nach dem Sturm. Da ist ja einiges umgefallen im Thüringer Wald. Und wenn man jetzt so die Kahlflächen anschaut, so hat es damals auch großflächig ausgesehen, bis man eben angefangen hat, aktiv wieder Bäume reinzubringen und zu schützen.
Und durch Verordnung also dafür zu sorgen, dass auch wieder Wald nachwachsen konnte.
Obwohl das auch nicht immer so geklappt hat, weil ja die Leute, die dann teilweise nichts zu essen hatten, denen waren dann die Verordnungen auch egal, ist ja klar.
Ist klar, wenn da gab es auch schon bei Karl dem Großen eine Verordnung, wonach Obstbäume nicht verheizt werden durften bei Todesstrafe. Okay, Julia, vielen Dank für diese Informationen. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Forschung in Sachen Köhlerei? Gibt es da eine Fortsetzung?
Vielleicht eine andere Bachelorarbeit.
Mhm. Wer weiß. Aber bei dir selbst nicht?
Nee, erstmal nicht.
Vielen Dank für die Informationen, alles Gute und viel Erfolg in der Arbeit.
Danke.
Damit sind wir am Ende des Stadtgesprächs. Heute ging es wieder um die Forschungsarbeiten zu Thüringer Kulturlandschaften und diesmal stellte Julia Möhring ihre Forschungen zu Thüringer Waldköhlerei vor. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.